Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Toll, dass Sie und ihr alle da seid. Ja, wir freuen uns ganz herzlich, dass auch unsere Autorin Anna Ruhe es nach Leipzig geschafft hat. Ja, wie viele Stunden haben Sie gestern gebraucht?
Na, über 3 Stunden.
Mehr.
Bestimmt waren es mehr. Ich habe irgendwann nicht mehr mitgezählt. Aber ja, 3 Stunden waren es auf jeden Fall auf dem Bahnsteig.
Genau. Und deshalb freut sie sich umso mehr, hier sein zu können und aus ihrem neuen Buch Die Duftapotheke lesen zu können. Die Duftapotheke, vielleicht hat das der eine oder andere schon gehört, die Duftapotheke hat einen Preis bekommen. Und zwar ist sie am Donnerstag mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet worden. Das ist ein ganz toller Preis und wir freuen uns sehr. Und ihr hört jetzt auch wahrscheinlich, warum das so ist. Also, viel Spaß mit der Lesung mit Anna Ruhe.
Dankeschön. Ja, danke. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass ich es hergeschafft habe und dass auch so viele gekommen sind. Kennt denn jemand von euch die Duftapotheke schon? Ist immer gut zu wissen, ob es ein paar Profis hier im Publikum gibt. Ah, gut. Okay, für alle anderen, worum geht es in dem Buch? Die Duftapotheke ist eine Geschichte über eine alte Villa. Und die Geschichte wird von Lucy erzählt. Lucy ist 13. Lucy muss eines Tages umziehen. Von Berlin weg. Und zwar in die Villa Ivy. In diese alte Villa an der holländischen Grenze in einem ganz, ganz kleinen Städtchen, wo sie niemanden kennt, wo erstmal nicht viel los ist. Ja, und der Grund dafür ist natürlich, dass ihr Vater umziehen muss oder umziehen will, weil er einen neuen Job angenommen hat. Der ist Musiklehrer und unterrichtet in diesem kleinen Städtchen an der Schule Musik. Der zweite Grund ist, dass die Mutter diese alte Villa gefunden hat, in die sie jetzt ziehen und sich Hals über Kopf in diese Villa verliebt hat. Die ist nämlich Restauratorin. Weiß jemand von euch, was das für ein Beruf ist? Weißt du das? Frau Baumann, haben Sie ganz kurz ein Mikro?
Ich habe gerade... Wenn man alte Sachen wieder neu herstellt.
Super, genau. Wenn man alte Sachen, vor allem sehr wertvolle alte Sachen, wie alte Kirchengemälde wieder zum Strahlen bringt, wenn man alte Statuen wieder herrichtet. Oder Bilder, die kaputt sind, genau. Das macht die Mutter, deshalb liebt die alles, was uralt ist. Und dann ist es auch egal, ob es durch die Fenster zieht oder nicht. Hauptsache alt. Lucy hat also keine Chance, ihre Eltern davon zu überzeugen, dass sie doch lieber einfach in Berlin bleiben könnten, in ihrer schönen kleinen Neubauwohnung, wo alles funktioniert, wo es auch eine Heizung gibt. In der Villa Ivy gibt es keine Heizung, da gibt es einen Badeofen stattdessen. Ja, ein Badeofen. Das ist ein großer Ofen mit Wasser drin, den muss man heizen, wie ein Ofen. Dann muss man warten, bis das Wasser warm wird, eine Stunde vielleicht. Und dann kann man mal baden. Wenn das Wasser alle ist, ist es alle. Dann fängt man wieder von vorne an. Dementsprechend begeistert ist Lucy von der ganzen Sache. Ja, und ich werde jetzt die Lesung mit folgendermaßen ablaufen. Ich lese euch den Anfang vor aus dem Buch. Da lernt ihr Lucy kennen. Ihr lernt den Morgen kennen, an dem Lucy aufwacht in der Villa, wie es ihr geht. Dann springe ich ein Stück im Buch, erzähle euch, was in der Zwischenzeit passiert und lese dann den Teil, in dem Lucy das Geheimnis entdeckt in diesem alten Haus. Okay, los geht's. Das Erste, was mich weckte, war dieser seltsame Duft. Fremd und ziemlich intensiv wehte er um mich herum. Er kam nicht nur aus den Möbeln oder der dunklen Holzvertäfelung an der Wand. Nein, er kam von überall. Das Zweite war mein kleiner Bruder, der von unten nach mir brüllte. Lucy, komm! Eisern zog ich die Bettdecke höher. Ich war einfach noch nicht bereit für das, was auf mich wartete. Außerdem war es noch viel zu früh. Auch wenn draußen schon die Vögel wie verrückt vor sich hin zwitscherten und es in meinem Zimmer taghell war. Aber das lag vor allem an der blöden Oma-Gardine. Die hing nämlich nur vor der unteren Hälfte des Fensters. Mein erster Gedanke, als ich das hässliche Teil gestern bei unserer Ankunft gesehen hatte, war es sofort verschwinden zu lassen. Schließlich war ich nicht 120 wie dieser gehäkelte Lappen an der Stange. Aber dann dachte ich, wenn die Gardine es trotz ihres Aussehens geschafft hatte, dort 100 Jahre zu hängen, dann sollte sie wenigstens eine faire Chance bekommen. Jedes andere Mädchen hätte natürlich sofort einen neuen Vorhang bestellt. Aber Ma hatte mir schon immer viel zu viel Respekt vor allem, was alt war, eingebläut. Manchmal sagte sie alberne Sachen wie, gebrauchte Dinge hüten Geschichten. Aber ob jemand diese Geschichten hören wollte oder nicht, interessierte sie dabei überhaupt nicht. War etwas alt, war es automatisch wertvoll. Diesen Grundsatz stellte man in meiner Familie besser nicht in Frage. Außer man wollte Ärger mit Ma bekommen. Und Ärger war nicht so mein Ding. Lucy, Frühstück. Benno war wie immer hartnäckig. Oh, ich seufzte. Für meinen Bruder war unser Umzug ein riesiges Abenteuer. Die alte Villa, der Garten und der ganze altmodische Krimskrams. Alles war höllisch aufregend. Klar, Benno war ja auch erst 5. Ein letztes Mal betrachtete ich die Risse in der Stuckdecke und rutschte aus dem Bett. Meine erste Nacht in der Villa Ivy hatte ich also schon mal hinter mich gebracht. Und so wie es aussah, würden noch Hunderte folgen. Ich schlüpfte in Jeans und T-Shirt und stieg die Treppe hinunter. Dabei knarrte jede einzelne Holzstufe und kündigte mich Schritt für Schritt an. Hier unten roch es genauso komisch. Irgendwie nach zu vielen Dingen gleichzeitig. Nicht unangenehm, aber definitiv komisch. Und dieser Geruchsmischmasch waberte mir gleichzeitig hinterher und entgegen. Er hing überall wie ein zu stark aufgesprühtes Parfüm, das Leute manchmal in engen Räumen wie Fahrstühlen zurückließen und dort einsperrten. Hoffentlich blieb er jetzt nicht auch an mir hängen und kündigte mich in Zukunft schon aus der Entfernung an, ob ich das wollte oder nicht. Aber zum Glück gab es auch ein paar vertraute Gerüche, wie den Duft von heißem Tee, geschmolzener Butter und Kaffee. Also drückte ich mich im Erdgeschoss zwischen den Umzugskisten Richtung Küche. Alle anderen in meiner Familie waren längst wach. Benno leckte gerade die Marmelade von seinem Toast und kippelte auf seinem Stuhl. Marmelade pur zählt nicht als Frühstück. Pa hörte sich an, als erwähnte er das heute nicht zum ersten Mal. Morgen, sagte ich. Guten Morgen, mein Schatz. Ma schlürfte ihren Kaffee und blätterte in einer Zeitung. Es war also alles wie immer. Ich schnappte mir einen Toast, beschmierte ihn ebenfalls so dick es ging mit Marmelade und setzte mich neben Benno. Gut geschlafen? Ma warf mir einen ihrer Blicke zu, die Eis zum Schmelzen bringen konnten. Normalerweise gelang ihr das. Heute nicht. Geht so, nuschelte ich und biss in meinen Toast. Pas rechter Mundwinkel schob sich nach oben. Ja, ja, die erste Nacht ist immer die härteste. Bei uns im Schlafzimmer zieht's wie auf einer Bergspitze. Mein Nacken ist steif wie ein Brett. Dazu rieb er sich auch noch übertrieben die Schulter und zog eine selbstmitleidige Grimasse, als müsste er gleich sterben. Aber so war Pa eben. Er versuchte, jede Situation mit einem Scherz zu retten. Aber auch mit denen, bis er bei mir heute auf Granit. Wir hätten ja auch einfach zu Hause bleiben können, sagte ich nur. Oder wenigstens in ein richtiges Haus ziehen, eins mit elektrischer Heizung zum Beispiel. Ma lachte ungläubig auf. Wie bitte? Die Villa Ivy ist dein Traum. Wir können froh sein, dass wir sie so günstig bekommen haben. Alle anderen Mädchen würden platzen vor Neid. Ja, na klar. Aber bestimmt nur, wenn unser bröckeliges Museum nicht vorher zusammenkracht und sie unter sich begräbt. Ich atmete einmal tief ein. Und wenn ich Ihnen dann erst erzähle, dass ich den Badeofen eine Stunde vorheizen muss, damit mal ein bisschen warmes Wasser rauskommt, na, dann platzen Sie sofort vor Neid, klar. Lucy. Ma klappte ihre Zeitung zu und funkelte mich an. Das bisschen Vorheizen haben die Leute früher auch hinbekommen. Du solltest froh sein, dass die Villa Ivy kein gesichtsloses Neubauhaus ist. Sie ist alt. Und genau deshalb ist sie auch so atemberaubend schön. Wer hat heutzutage schließlich schon einen antiken Badeofen? Eben, sagte ich. Niemand. Ja, ihr seht schon, die Lucy ist mittelprächtig begeistert nur von diesem Umzug. Nichtsdestotrotz macht sie sich aber danach im Laufe des Tages auf, diese alte Villa ein bisschen zu erkunden und entdeckt unglaublich viele Winkel, verschrobene Räume. Sie entdeckt Verstecke über Verstecke versteckte Türen, hinter denen Zimmern und Wandschränke lauern. Und in einem dieser Verstecke findet sie einen alten Schlüssel. So einen richtigen alten, massiven, dicken Schlüssel, verschnörkelt, schwer und groß. Und den findet sie unter einer Treppenstufe, die sich automatisch mit so einem Drehmechanismus aufschiebt, weil sie an eine Blüte am Geländer gestoßen ist. Ein versteckter Schlüssel. Naja, darauf fängt sie natürlich an, weiter zu suchen. Wo passt der dazu? Sie macht sich mit ihrem kleinen Bruder auf die Suche, wo rein dieser Schlüssel gesteckt werden könnte. Und sie bekommt noch Gesellschaft von Mats. Mats ist der Nachbarsjunge, den sie kennenlernt noch. Und Mats ist wahnsinnig interessiert an diesem alten Haus, was Lucy ziemlich eigenartig findet. Welcher Junge mit 13 interessiert sich für eine alte Villa? Aber der will am liebsten immer mitkommen und ein bisschen gucken kommen. Naja, und erzählt ihr auch noch, dass es ganz viele Gerüchte und Geschichten über dieses alte Haus gibt. Und alle erzählen eine andere Geschichte, keiner weiß so genau Bescheid. Und die drei machen sich auf durch diese Villa, finden aber nichts. Sie finden absolut gar nichts, wo dieser Schlüssel reinpassen könnte. Und dann kommen sie auf die Idee, mal in das alte Gewächshaus zu schauen. Hinter der Villa steht nämlich ein riesiges, großes, altes Gewächshaus, so groß wie ein Einfamilienhaus. So groß, wie so in botanischen Garten Gewächshäuser sind, so muss man sich das vorstellen. Und in diesem Gewächshaus arbeitet ein alter Gärtner, Willem Boer. Der hat dieses Gewächshaus gepachtet und kümmert sich drum. Und dieser alte Gärtner verbietet nicht nur den Kindern, sondern auch allen anderen, auch nur einen einzigen Schritt in dieses Haus zu machen. Was komisch ist, weil normalerweise Leute, die Blumen züchten, freuen sich, wenn man die schönen Blüten angucken kommt. Versteckter Schlüssel, verbotenes Haus, passt wunderbar zusammen. Würde man denken, da kann es doch bestimmt was geben, wo dieser Schlüssel reinpasst. Und somit schleichen sich die drei in dieses Gewächshaus. Das Haus, das Gewächshaus. Da schleichen die sich rein und was sie da finden, lese ich jetzt wieder vor. Im Gewächshaus brannte kein Licht. Es war also niemand außer uns hier. Wieder empfing uns das dampfige Duftgemisch. Mats ging diesmal voraus. Mir kam es vor, als würden wir ewig zwischen den Stauden, Blumenbeeten und kleinen Bäumchen herumschleichen, bis Mats endlich stehen blieb. Ich stellte mich neben ihn und drehte mich um meine eigene Achse. Vor uns wuchsen zwei Zitronenbäumchen neben drei mächtigen Palmen. Sonst sah ich nichts. Mats hatte den Kopf in den Nacken gelegt und suchte die Glasdecke über uns ab. Was soll es denn hier denn geben? Benno kroch auf allen Vieren um die Palmen und Bäume herum und fing an, in den Blumentöpfen zu buddeln. Mats half ihm, während ich mich weiter umsah. Und da entdeckte ich es. Wenn man sich direkt vor die Zitronenbäumchen stellte und durch die Blätter hindurchschaute, sah man sie. Es war eine Tür, die zu einem Schuppen gehörte. Und der stand wie ein viel zu großes Paket mitten im Gewächshaus. Ich hab's, rief ich, stolperte aufgeregt zur Tür und riss an der Klinke. Es war nicht abgeschlossen und somit fiel ich fast hintenüber bei meinem Schwung. Während ich meinen Kopf durch die geöffnete Tür steckte, hörte ich Benno und Mats näher kommen. Keine Ahnung, was ich erwartet hatte. Aber das, was ich sah, war es garantiert nicht. Vor mir lag ein fensterloser Raum von der Größe einer Abstellkammer. Innen wirkte der Schuppen viel kleiner, als er von außen aussah. Rechts standen auf ein paar Holzbrettern nur noch mehr Tontöpfe und an der anderen Wand hingen Haken, Spaten und alle möglichen Gartengeräte. Ein Geräteschuppen? Hinter mir atmete Mats einmal tief ein und wieder aus und ich konnte seine Enttäuschung förmlich hören. Dann drehte er sich wieder um und ging hinaus. Ich legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die Holzdecke. Über mir baumelte eine alte Gaslampe. Ich fuhr mit meiner Handfläche über die Bretter der Wände und ertastete einen Drehschalter. Kaum hatte ich ihn betätigt, zischte es über mir und die Lampe flackerte auf. Ich ging ein paar Schritte im Schuppen herum, dabei stieß ich gegen einen der Blumentöpfe am Boden. Er klirrte und brach auseinander. Keine zwei Sekunden später steckte Mats seinen Kopf wieder zu mir in die Kammer. »Nicht so laut!« Ich verdrehte die Augen. »Oh, ach was!« Die Bemerkung war ja sowas von überflüssig, als hätte ich mir vorgenommen, hier drin einen Blumentopf zu zerdeppern. Also wirklich. Hastig fing ich an, die Tonscheiben einzusammeln. Bestimmt fiel Willem ein fehlender Blumentopf bei den Massen gar nicht auf. Doch dann, als ich für die Scherben einen größeren Topf suchte, in dem ich sie unauffällig verschwinden lassen konnte, fiel mein Blick auf etwas anderes. Da, hinter einem Turm aus ineinander gestapelten Töpfen glänzte es. Es war ein Metallhebel oder ein Schalter, der wie die Handbremse beim Auto schräg aus dem Boden ragte. Kurz entschlossen zog ich an ihm, aber nichts passierte. Also drückte ich ihn nach unten. Ich hörte, wie Mats ernsthaft mit Benno über einen möglichen versteckten Schatz diskutierte, den Willem laut meinem Bruder bestimmt in einem der Blumentöpfe versteckt hatte. Ich lächelte. Dafür mochte ich Mats wirklich. Unter mir vibrierte der Boden. Erst ganz sacht, dann stärker, bis ein plötzlicher Ruck mich nach vorn stolpern ließ und ich gegen die Holzwand fiel. Die Steinplatten knirschten. Sie bewegten sich. Ungläubig stützte ich mich mit den Armen an der Wand ab und sah auf meine Füße. Wirklich! Der Boden unter mir drehte sich. Ich drehte mich. Sogar die Wand kam in Bewegung. Es war, als stünde ich auf einem Karussell. Als die Steinplatten in eine neue Position einrasteten, lag dort, wo die Tür des Schuppens gewesen war, eine Wand. Es war die Wand, die sich mit mir rumgedreht hatte. Sie teilte den Schuppen also in zwei Hälften. Jetzt verstand ich auch, warum mir der Schuppen von außen viel größer vorgekommen war. Ich hatte einen geheimen Raum gefunden. Das hier war echt ein gutes Versteck. Ich drehte mich um und blickte auf eine schwere Holztreppe, die nach unten führte. Ging es da etwa in den Keller runter? Unter die Erde? Vorsichtig trat ich auf die oberste Treppenstufe und testete, ob sie mich halten würde. Auf dem Geländer lag Staub. Und es roch nach abgestandener Luft. Das Holz der Stufen unter mir hielt. Ich trat erst auf die erste, dann auf die zweite und auf die dritte, bis ich auf der letzten Stufe angelangt war. Es war dunkel. Nur von oben drang Licht aus dem Schuppen hierher. Vor mir lag ein Gang oder ein Flur? Genau konnte ich es nicht erkennen. Oben im Schuppen trommelten Benno und Mats gegen die Wand.
»Wo bist du, Lucy?«
Bennos Kinderstimme klang verzweifelt. »Hast du dir wehgetan?« Ich hörte Mats dazwischenrufen. »Nein, nein, ist alles in Ordnung.« Ich stolperte wieder die Treppe hoch und zog diesmal den Hebel nach oben. Wieder hörte man das Geräusch von aneinanderreibenden Steinen und der Boden samt Trennwand drehte sich zurück. Mit feuchten Augen starrte Benno mich durch die Tür an, vor der gerade noch eine Wand gewesen war. Im nächsten Moment schlang er seine Arme um mich.
»Wo warst du?«
Mats betastete die Wände und schwieg, so verdattert war er von dem, was gerade passiert war. Ich griff mir Bennos Hand und winkte Mats in die Abstellkammer hinein. »Kommt mit, ich zeig's euch.« Wieder drückte ich auf den Hebel und im nächsten Moment drehten wir uns zusammen um 180 Grad.
»Das gibt's nicht«, staunte Mats, als ich die beiden die Treppe runterwinkte und er in den Flur vor uns schaute.
Benno drückte meine Hand fester und schob sich enger an mich heran. Ich fand wieder einen dieser Lichtschalter, die man drehen musste, anstatt einfach draufzudrücken. Sekundenlang zischte die Luft, dann flammte eine Gaslampe auf und warf ihr flackerndes Licht auf uns. Benno entspannte sich in der Helligkeit und ging zwischen mir und Mats den Flur hinein. Die Blümchentapete, die Steinfliesen und die Bilderrahmen an der Wand erinnerten mich sofort an die Villa Ivy. Mats blieb stehen und betrachtete ein paar der schwarz-weißen Fotografien in ihren goldverzierten Rahmen. Das Fotopapier war an den Rändern vergilbt und die Porträts darauf ziemlich unscharf. Aus jedem Rahmen schaute uns derselbe Mann entgegen. Am unteren Rand waren kleine Messingschildchen genagelt und darin jeweils ein Datum und ein Ort eingraviert. Unter dem Foto vor mir stand 23. April 1869, Amazonas. Auf dem dazugehörigen Foto sah man den Mann mit Tropenhelm in einem Kahn stehen, der über einen Fluss schipperte. Um ihn herum stapelten sich Holzkisten und im Hintergrund erkannte ich etwas wie Urwald. Unter einem anderen Foto stand 4. Dezember 1846, Tiroler Alpen. Darauf war derselbe Mann abgebildet, nur diesmal steckte er in einer uralten Bergsteigerausrüstung. Er war zwischen zwei anderen Männern angeseilt und stieg mit Spitzhacke in der Hand einen Eisgletscher hinauf.
»Guck mal«,
Benno langweilten die Fotografien und er lief weiter in den Flur hinein. Da ist noch eine Tür. Mats und ich drehten uns gleichzeitig zum Ende des Flures. Benno zog schon an der Türklinke, aber sie öffnete nicht. Ist abgeschlossen. Tatsächlich. Da war eine kräftige Holztür mit einem gusseisernen Schloss. Ich drückte auf die Klinke und versuchte, die Tür zu öffnen. Ich hab doch gesagt, die ist abgeschlossen, beschwerte sich Benno. Ein bisschen mulmig war mir plötzlich. Immerhin standen wir in einem Kellergeschoss, in das man nur durch eine Geheimtür kam, von der offensichtlich niemand etwas wusste. Naja, außer vielleicht diesem Willem. Und jetzt war die Tür auch noch verschlossen. Bestimmt war dahinter das Versteck, worüber sich alle in der kleinen Stadt den Kopf zerbrachen. Aber was war so geheim, ja, und womöglich auch noch so gefährlich, dass man deshalb ein ganzes Untergeschoss baute, um es zu verstecken? Mats sah mich schweigend an. Auch in ihm schienen Fragen herumzuwirbeln. Ich schob eine Hand in meine rechte Hosentasche und zog die Kette mit einem alten Schlüssel heraus. Was meint ihr? Fragte ich. Wie lange ist hier schon niemand mehr gewesen? Ich versuchte, so cool zu tun, wie ich konnte, obwohl mir vor Aufregung fast schwindelig war. Mit flatterigen Fingern schob ich den Schlüssel ins Schloss. Finden wir es heraus, sagte Mats und sah dabei aus, als ob auch ihm das Herz bis zum Hals pochte. Diesmal passte der Schlüssel und ich drehte ihn einmal und dann noch einmal, bis er anschlug. Mit angehaltenem Atem schoben wir sie auf. Etwas erkannte ich sofort wieder, den Geruch. Es roch genauso wie in unserer Villa. Hinter mir drehte Mats an einem der alten Lichtschalter und vor uns erhellte sich der Raum in einem unendlichen Teppich aus Farben. Ich wusste es, Mats triumphierte. Die Villa Ivy hatte ein Geheimnis. So, und weil ich ja nicht spoilern will, höre ich hier auf. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein paar Minuten, oder? Jetzt, wenn auch jemand möchte und eine Frage hat, noch was auf dem Herzen hat, dann bin ich hier. Dann könnt ihr mich alles fragen, was ihr wollt. Mag jemand? Frau Baumann hat ein Mikro und kommt.
Wer hat eine Frage?
Dahin, daher.
Niemand?
Doch, da.
Wer hat denn in der Duftapotheke, das, was zusammengebräut?
Das ist eine gute Frage. Die hat mit dem Geheimnis zu tun, das noch gelüftet werden muss. Deshalb will ich es nicht verraten. Sonst verrate ich ja denen, die das Buch lesen wollen, alles. Aber ja, das Geheimnis hat natürlich was, ihr seid ja nicht blöd, mit dem Titel zu tun. Man kann ganz leicht erraten, dass es was mit der Duftapotheke zu tun hat. Genau. Da ist noch eine Frage.
Kannst auch nach vorne. Ich knie jetzt gerade so schön. Ich nehme dich jetzt erstmal rein.
Warum ist da so ein Gang, ne?
Gang?
Ein Gang? Dieser Gang ist, weil dieses Untergeschoss relativ groß ist. Und weil dieser Gang. Ich darf leider über dieses Geheimnis nicht zu viel verraten, aber dieser Gang ist deshalb lang und da, weil dieses Untergeschoss, das die finden, relativ groß ist.
Mhm. Hier ist noch eine Frage.
Warum riecht es in diesem Raum und in der Villa gleich?
Könnte sein, dass das was mit der Duftapotheke zu tun hat. Und könnte sein, dass die Duftapotheke was mit dem Geheimnis zu tun hat.
Und könnte sein, wir haben noch hier eine Frage. Also es ist alles super geheimnisvoll. Ich glaube, man muss das Buch lesen.
Na, wenn das jetzt was mit dem Titel zu tun hat, könnte das dann sein, dass das auch die Düfte also heilen können vielleicht?
Der Titel impliziert das, ne? Ja, könnte sein. Könnte sein. Eine Apotheke ist ja dafür da zu heilen.
Genau. Wer hat denn noch eine Frage? Ich meine, wir haben ja so tolle Bilder mitgebracht. Ihr seht ja, wie das da ausschaut. Hat jemand vielleicht zu dem Bild auch eine Frage? Da ganz hinten. Da laufe ich jetzt nochmal hin.
Wie viele verschiedene Tränke gibt es denn da eigentlich?
Hunderte. ich müsste jetzt in die Inventarliste gucken, um die genaue Zahl zu sagen. Sehr, sehr, sehr viele.
Ich habe mal eine Frage. Hat denn von euch schon jemand Parfüm benutzt? Ah. Hat jemand von euch Parfum zu Hause und macht sich damit...
Da hinten, da.
Ja?
Da.
Okay, schon ein paar.
Mhm. Da.
Und was soll dieses Parfum bei euch bewirken? Hm? Willst du es mal erzählen? Warum machst du das drauf? Ja, wann machst du es drauf?
Also meistens nur so, wenn ganz besondere Sachen sind, mache ich das drauf nur.
Okay. Und die Duftapotheke ist auch ein ganz besonderes Buch, das haben wir gerade hören dürfen. Ja, und die Anna Ruhe ist noch eine ganze Weile da, und zwar hier hinter der roten Wand und signiert für euch. Und ich möchte nochmal herzlichen Dank sagen. Also das war so aufregend, mein Herz hat ganz eigentlich gepocht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und dass ihr da wart.
Danke, war schön mit euch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.